Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Und Hans, es ist soweit, das ist die letzte Folge in dieser Staffel.
Ja. Das ist eine besondere Folge.
Ja, schon irgendwie, oder? Ja, fühlt sich ein bisschen komisch an irgendwie, dass es jetzt die letzte Folge ist. Aber ja.
Auf jeden Fall, es war eine Reise, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, wir sind auch über uns hinausgewachsen, oder? Während dieses Podcasts.
Das überlasse ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, diese Entscheidung zu treffen.
Genau, ihr könnt es uns bewerten, so wegen mit dem Zaunfall an dieser Stelle.
Ja, wir freuen uns natürlich sehr über positive Bewertungen.
Ja, aber ihr könnt uns auch bei Instagram schreiben, katastrophen.podcast. Wir freuen uns da wirklich über Feedback und Nachrichten und schreibt uns gerne mal. Ja, du hast die Ehre, dass du den allerletzten Fall hier präsentieren darfst. Du hast einen Fall recherchiert, eine Katastrophe, die ist die jüngste Katastrophe, die wir hier, glaube ich, behandeln in all den Fällen, die wir hatten.
Finde ich auch, ja.
Ja, 2018 passiert, mitten in Europa. Wir sind in Italien, es ist Sommer in Italien, es ist Urlaubszeit und plötzlich passiert etwas. Was ich, also als ich das gelesen und gehört habe, so ja, so Hollywood. Also, ja. Oder? Also es geht um den Brückeneinsturz von Genua. Und ja, also dieses Bild von dieser Brücke, die mitten ja über der Stadt auch da einstürzt, fand ich absolut surreal, so auf den ersten Blick.
Ja, fand ich auch. Also, das war auch so einer der Punkte, die mich so etwas zu dem Fall hingezogen haben, sage ich mal, so wie absolut ja surreal. Unecht fast irgendwie dieses Bild aussieht, wie da, und da sprechen wir natürlich auch noch über, wieder dieser Laster dort auf der wenige Meter vor dem Abgrund, auf der abgebrochenen Fahrbahn dieser Brücke steht.
Ja.
Und das, wie du gesagt hast, mitten in Europa, wo man ja eigentlich nicht davon ausgeht, dass man jetzt einfach auf einer Brücke in die Tiefe stürzt.
Nee, gar nicht. Und also ich könnte mich da ein bisschen hineinversetzen. Wir sind so, meine Familie ist mit mir immer sehr viel nach Italien gefahren zum Urlaub machen. Und Italien hat Alpen, hat Berge, hat auch viele Brücken. Und ich fand das, als Kind war ich immer so Autobahn fand ich irgendwie mal spannend. Ne? Also ich fand so die Fahrt in den Urlaub immer spannender als den Urlaub selbst dann am Ende. Und ich hatte diese Erinnerung an diesen Urlaubern, an diese zahlreichen Brücken und Autobahnen, die da irgendwie über die Alpen führen, durch die Alpen durch, hatte ich ja noch sofort im Kopf, als ich diese Bilder aus Genua gesehen hatte, ja.
Auf jeden Fall, ja genau, auch diese also Familienurlaub Italien, wirklich so diese klassische Erinnerung. Und dann kommt dieses Bild dazwischen mit der abgebrochenen Brücke.
Ja, also völlig irre dieses Bild. Möchtest du uns mitnehmen in den August 2018 und nach Genua und uns mal erzählen, was da denn passiert ist?
Es ist wohl das ikonische Bild aus Genua vom 14. August 2018. Der blaugrüne Lastwagen eines lokalen Supermarkts, der führerlos auf der Ponte Morandi-Brücke steht. Hinter dem Laster führt die Brücke in den Nordwesten der Stadt. Aber nur wenige Meter vor dem Laster hat sich ein Abgrund aufgetan, wo kurz vorher noch eine Fahrbahn zur anderen Seite der Stadt geführt hat. Der nächste Brückenabschnitt, der sich über die nächsten 100 Meter erstrecken sollte, fehlt. Er liegt in Dutzende Stücke Beton zerbrochen, 40 Meter in der Tiefe, neben Brückenteilen, Autos und Lastwagen. So viel Glück wie der Fahrer des Supermarktlasters hatten leider nicht alle. 34 Menschen sterben in ihren Autos, als die Brücke in die Tiefe stürzt. Viele weitere werden verletzt. Hunderte Anwohner werden obdachlos, nachdem herabstürzende Brückenteile ihre Wohnungen getroffen und unbewohnbar gemacht haben. Aufnahmen aus Sicherheitskameras, die bei anschließenden Untersuchungen zutage kommen, machen deutlich, wie schnell das Unglück passiert ist und wie wenig Chance die Opfer hatten, der Situation zu entfliehen. Durch den Riss eines Stahlseils, das die Fahrbahn mit dem Brückenpylon verbindet, entsteht eine Kettenreaktion, die innerhalb von Sekunden zum Absturz des 100 Meter langen Fahrbahnabschnitts führt. Wie konnte diese Brücke, von Star-Ingenieur Riccardo Morandi gebaut und nach ihm benannt, nach 60 Jahren Nutzung auf einmal so katastrophal einstürzen? Am Morgen des Unglückstags war ein schweres Gewitter über die Stadt gezogen und Anwohner werden im Nachhinein berichten, dass die Brücke bereits den ganzen Morgen am Tanzen war. Ein Verhalten der Brücke, das für die Bewohner der Stadt nichts Neues war und das sie deswegen so hingenommen haben. Doch Untersuchungen des Einsturzes werden später zeigen, dass es nicht nur das Gewitter war, das zu dem Unglück geführt hat. Vielmehr erzählen die Untersuchungsberichte eine Geschichte von Korruption, Gier und Fahrlässigkeit, die bis in die hohen Chefetagen der Betreiberfirma Autostrade und dem italienischen Verkehrsministerium führen.
Ja, ich finde das ein total krasser Fall, diese Vorstellung. Also finde ich so eine absolute Horrorvorstellung. Du fährst auf einer Brücke und plötzlich stürzt die ein, vor dir der Abgrund, du stürzt darunter in die Tiefe. Also absolut schreckliche Vorstellung. Genau das ist passiert in Genua im August 2018. Wie hast du das erlebt, als du die Bilder gesehen hast?
Ich würde auf jeden Fall allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, einmal bei unserem Instagram-Account vorbeizuschauen, wo wir die Bilder natürlich auch posten werden. Was mich einfach beeindruckt hat, dieser Laster. Dieser Laster steht auf der Brücke und es ist wirklich vielleicht nur so ein paar, 2, 3, 4 Meter Fahrbahn, die vor diesem Laster, es ist so ein Supermarktlaster, noch 2, 3 Meter Straße, die vor dem Laster sind, und dann kommt nichts. Und dann geht es einfach wirklich 40 Meter in die Tiefe, wo vorher noch Brücke gewesen ist. Und das fand ich so visuell, deswegen ist es wirklich ein ikonisches Bild, fand ich visuell so beeindruckend, dass ich diesen Fall auch vorbereiten wollte. Und als ich dann weiter recherchiert habe, bin ich natürlich auch auf den Fall dieses Lastwagenfahrers getroffen, 37-jähriger Familienvater, der eben schreibt, der ist da entlang gefahren, wie immer. Das war ja eine sehr, sehr wichtige oder die quasi ein wichtiger Verkehrsknoten in nicht nur für die Stadt Genua, sondern im Grunde genommen für die gesamte Region dort. Und wie wahrscheinlich jeden Tag über diese Brücke gefahren. Und auf einmal, und das beschreibt er, sieht er, wie vor ihm einfach diese Brücke im Grunde genommen verschwindet.
Boah, Wahnsinn, ne?
Ja.
Also wenn du dich da hineinversetzt in den LKW-Fahrer. Ja, krass. Aber er hat ja irgendwie so geistesgegenwärtig reagiert. Er hat ja gebremst. Er hat ja noch kurz vor...
Das ist ein Punkt. Das ist ein sehr, sehr tragisches Detail im Ganzen. Es war Stau auf der Brücke. Mhm. Also wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob er noch in der Fahrt war. Das stand dort jetzt nicht. Aber das fand ich sehr tragisch. Die Leute standen dort halt im Stau und sind also im Grunde genommen eigentlich auch also sie hätten sowieso keine Chance gehabt. Man sieht auf Aufnahmen von Sicherheitskameras, das war wirklich eine Sache von Sekunden, dass diese Fahrbahn so in sich zusammenfällt einfach und nach unten hin zerbricht. Aber das ist ja auch wirklich eine fast filmische Situation, wenn du dann in deinem Auto oder wie er in seinem Lastwagen sitzt und wenige Meter vor ihm klappt. Also so stelle ich mir das vor, dass er vielleicht da auch im Stau stand und wirklich wenige Meter vor ihm klappt einfach diese Brücke weg und verschwindet. Und er ist dann natürlich ausgestiegen und dann zu Fuß direkt abgehauen natürlich.
Hat sich in Sicherheit gebracht, ist
genau.
Dann ja, nach hinten gelaufen.
Ja.
Ja, und dazu kam, das Ganze ist ja über dem Stadtgebiet von Genua passiert. Also die Brückenteile, die Autos sind ja in bewohnte Gebiete gefallen. Ja,
ja, also das war auch ein Punkt, das wusste ich vorher überhaupt nicht, bevor ich den Fall recherchiert habe. Und zwar, ich dachte immer, die Brücke würde einfach über einen Fluss führen.
Ja.
Tut sie aber nicht. Es ist halt wirklich so eine, man muss sich das ja vorstellen, so eine Art kleines Tal da drunter unter dieser Brücke mit Wohnhäusern, gewerblich genutzten Immobilien und so weiter da so an den Tal hängen quasi. Und dementsprechend ist es dann auch wirklich so gewesen, dass viele hundert Leute obdachlos geworden sind dabei, weil eben Teile der Brücke auf ihre Wohnhäuser gestürzt sind und die unbewohnbar gemacht haben. Auch teilweise so schwer, dass eine Einsturzgefahr bestand. Und die Anwohner überhaupt nicht mehr zurück durften in ihre Wohnungen. Ein weiteres Detail, was da zum Beispiel war, unter der Brücke waren auch Werkhallen eines Elektroturbinenherstellers. Und die normalerweise wären die genutzt worden, dort hätten Leute gearbeitet, direkt unter der Brücke. Aber genau an diesem Tag war Betriebsurlaub.
Ach was, was für ein Zufall am Ende.
Wirklich, ja. Also wirklich, was für ein Zufall, an diesem Tag war Betriebsurlaub. Die Werkhallen waren leer. Wenn nicht Betriebsurlaub gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich noch deutlich mehr Opfer am Boden gegeben oder unter der Brücke gegeben, die von der Brücke erschlagen worden wären. Also auch hier wieder ein absolut, ich sag mal, glücklicher Zufall für die Angestellten dieses Turbinenherstellers. Sonst hätte es wahrscheinlich noch mehr Opfer auch am Boden gegeben, neben diesen auch vielen hundert Obdachlosen, die daraus entstanden sind, als ihre Wohnung kaputt gegangen sind.
Es gab ja insgesamt über 40 Todesopfer. 43 genau. Menschen sind bei dem Einsturz ums Leben gekommen. Wenn wir jetzt mal zurückschauen auf diesen Tag, wie kam es denn überhaupt zum Einsturz? Was ist da passiert?
Also, bevor wir anfangen, da muss ich eine, ich muss sagen, als ich mich mit diesem Fall auseinandergesetzt habe, und auch als ich das auch gelesen habe, dass Anwohner berichten, die Brücke wäre den ganzen Tag schon am Tanzen gewesen. Ich muss sagen, ich hatte da direkt eine Vorstellung davon, denn als ich ein Kind war, habe ich mal eine sehr alte Aufnahme gesehen. Das muss eine Doku über Brücken oder sowas gewesen sein, Infrastruktur allgemein, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich konnte mich aber nur noch grob daran erinnern, dass es so eine Schwarz-Weiß-Aufnahme war, die mich als Kind wahnsinnig beeindruckt hat. Und zwar, also ich sag mal im negativen Sinne,
ja.
Also eher erschrocken hat. Und zwar war das eine Brücke, Schwarz-Weiß-Aufnahme. Und diese Brücke, eine große Brücke, wie man sie eben kennt, ist wirklich am Tanzen im Sinne, dass sie sich wie Wackelpudding eigentlich so Wellen, für, als würden Wellen durch einen Wackelpudding quasi ziehen.
Okay, also sie schaukelt dann ein bisschen, genau, also wie so eine, das vorstellen?
Ja, quasi wie so eine Schlange, also wirklich wie so eine Wellenbewegung, wie ein Wellenbad, nur dass es eben keine Wasseroberfläche ist, sondern wirklich eine Brückenfahrbahn. Und das hat mich als Kind sehr, sehr mitgenommen, weil einmal, weil ich mir damals einfach nicht vorstellen konnte, dass sich so eine Brücke, so ein großes Bauwerk aus Beton und Stahl und so weiter und so fort so überhaupt bewegen kann. Und weil man in der Aufnahme auch sieht, dass da, es stehen noch so vereinzelt Autos auf der Fahrbahn und ein Mann mit Hut rennt quasi so der von der Brücke weg der Kamera entgegen. Ich habe mir gedacht, für diese Folge, ich stelle mich nochmal.
Stellst dich deinen Ängsten. Und hast du diesen Film wiedergefunden, diesen Schwarz-Weiß-Film?
Ja, ich habe ihn tatsächlich gefunden und es sind Aufnahmen, das ist die Tacoma Narrows Bridge aus den USA, aus dem Nordwesten der USA. Das ist ein Bundesstaat Washington und die Aufnahme kommt aus dem Jahr 1940. Also es ist tatsächlich eine ganze Weile her.
Ja.
Deswegen auch schwarz-weiß. Aber da war es tatsächlich so, sie haben diese Brücke gebaut. Auch so, ja, was schon ein Prestigewerk, da ist dieser große Fluss, der sich da durch Washington zieht und diese Brücke wurde darüber gebaut. Und dann hat es tatsächlich nur 4 Monate gedauert, bis diese Brücke während eines Sturms in sich zusammenbrach. Also erst fing es an mit diesem, und ich denke, das, so stelle ich mir vor, auch das, was die Anwohner von Genua dort gesagt haben, eben mit diesem, die Brücke wäre schon den ganzen Tag am Tanzen gewesen. So oder so ähnlich stelle ich mir das Ganze vor. Also wirklich so eine Brücke, die, also ja, als würde man, vielleicht kann man sich so vorstellen, wenn man so ein Seil nach vorne wirft, da hat man ja auch so diese Wellenbewegung, die da durchgeht. Im Grunde genommen, in diesem Video der Tacoma Narrows Bridge sieht es genauso aus. Und so oder so ähnlich stelle ich mir das halt auch vor, wenn dort hier einer der Augenzeugen sagt, die Brücke in Genua wäre schon den ganzen Tag am Tanzen oder den ganzen Morgen am Tanzen gewesen.
Das war aber für die Anwohner in Genua nichts Beunruhigendes oder Außergewöhnliches. Also sie haben das gesehen, aber das ist für sie normal gewesen. Ne?
Ja, also das ist so, was man da so rausliest, war es, wussten alle, diese Brücke hatte ihre Probleme, ihre Eigenheiten. Und musste auch schon mal, also die Brücke ist recht alt. Also die wurde in den 60ern gebaut, Mitte, Ende der 60er, der 1960er Jahre, von einem Architekten bzw. Ingenieur, Riccardo Morandi heißt der, der relativ bekannt ist, ein italienischer Ingenieur, der in den 60ern und 70ern im Grunde in der ganzen Welt Brücken gebaut hat. Und zwar hatte er eine neue Bauweise aus Spannbeton. Das hat ihm ermöglicht, sehr große Brücken günstiger und ich denke auch schneller zu bauen als mit anderen Bauweisen. Und dadurch hat er eben im Grunde genommen überall auf der Welt stehen diese Morandi-Brücken, die auch nicht alle ohne Probleme sind. Also es gab teilweise welche, die kaputt gegangen sind, die Schäden hatten oder die auch nicht mehr genutzt werden. Beispielsweise in Libyen, eine seiner Brücken hatte große Probleme und so. Woran es jetzt genau liegt, weiß ich nicht, ob es irgendwie an dieser neuen Bauweise lag, aber er ist auf jeden Fall für seine Brücken bekannt und deswegen war auch die Brücke in Genua nach ihm benannt, die Ponte Morandi. Also sie war wirklich nach ihm benannt. Also Mitte, Ende der 60er gebaut. In den 80ern musste diese Brücke auch schon mal über einen längeren Zeitraum gehoben und ab, also an unterschiedliche Segmente der Brücke mussten gehoben und abgesenkt werden, um sie horizontal zu halten, damit die nicht quasi da schief hängt.
Ah, okay.
Sondern er musste quasi wirklich teilweise gehoben werden, teilweise wieder abgesenkt werden,
ja,
um halt wieder eine horizontale Fläche herzustellen. Das war in den 80ern. Das heißt, es war schon vorher so ein kleines Problemkind. Diese.
Ja, aber die Einwohner von Genua, die haben damit gelebt. Also das, man hat das so akzeptiert, man kannte so die Brücke da, aber es hat sich da keiner groß Gedanken gemacht. Oder so interpretiere ich jetzt das.
Ja, genau. Also so habe ich es auch so bei allem, was ich gelesen habe, an Augenzeugenberichten, Untersuchungen und so weiter, dass das so, ich sag mal, so stoisch hingenommen wurde, dass das so ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn man dort wohnt, wenn man die halt irgendwie nimmt, man gewöhnt sich dran. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man eh nur einmal am Tag drüber fährt oder zweimal am Tag, wo man es nur ab und zu mal merkt. Das ist so, wie ich mir das vorstelle.
Und das ging ja über Jahrzehnte, du hast gesagt, die Brücke wurde in den 60ern gebaut. Also die steht jetzt schon einige Jahrzehnte bis zum August 2018.
Genau.
Was war an diesem Tag anders als sonst oder wie ist es zu diesem Einsturz gekommen?
Also erstmal, das Wetter war sehr schlecht an dem Tag. Also am Morgen des Unglückstages war das Wetter schlecht, es gab heftigen Regen, es gab kräftigen Wind. Ich denke mal auch einer der Gründe, und das ist ja auch vormittags passiert, um 11.36 Uhr ist die Brücke eingestürzt. Und dadurch diesen starken Wind und so ist auch dieses Tanzen hervorgerufen worden. Und das hat so, denke ich mal, der letzte Schub, um das Problem oder um die Brücke dann letztendlich zum Einstürzen zu bringen. Der offizielle Grund, was die Untersuchungskommission, die sich mit dem Fall befasst hat, später sagen wird, ist, der Grund für den Einsturz waren Verfallserscheinungen. Also im
das
Grunde
heißt,
genommen,
Material ist ermüdet worden.
Genau, Material ist ermüdet worden. Ein späteres Gutachten konkretisiert das dann nochmal mehr. Und die sagen, dass es sehr konkret Stahlseile waren. Also diese Ponte Morandi-Brücke, das war eine sogenannte Pylonbrücke.
Das heißt Pylonbrücke?
Pylonbrücke ist mit hängenden Seilen, an denen die Fahrbahn befestigt ist. Also das sind diese Brücken, falls ihr jetzt gerade zuhören, kann man sich vorstellen, vielleicht so ein bisschen so in Richtung Golden Gate Bridge oder so. Also im Grunde genommen, wir haben mehrere Pfeiler über den Verlauf der Brücke verteilt und von den Pfeilern sind nach unten auf die Fahrbahn Stahlseile gespannt, die die Fahrbahn halten.
Ja.
Und hier war es auch so, Stahlseile, die Pylone mit oder diese im Grunde genommen Stelzen mit der Fahrbahn verbunden haben. Und die waren durchgerostet zum großen Teil.
Also diese Teile waren durchgerostet.
Genau, das wird dieser Untersuchungsbericht später zeigen. Die waren im Durchschnitt zu 50% durchgerostet.
Boah, das war schon heftig, oder?
Ja, also ich denke, das ist auch schon so ein erstes Indiz. Das sind nicht hier einfach nur so Verfall, also irgendwie allgemeine Abnutzungserscheinung oder sowas, sondern eher ein starkes Indiz, hier wurde lange nicht wirklich diese Brücke instand gehalten.
Also schlechte Wartung am Ende dann auch.
Genau.
Ja, also und, zumindest bedingt, ja.
Ja, also genau, es ist einfach eine schlechte Wartung. Ansonsten, also das damit so ein Stahlseil bis zu 50% durchaus, aber ich denke, da muss man sich schon eine ganze Weile nicht drum kümmern.
Ja.
Und genau so, dass etwas später ist nochmal ein neues Video einer Sicherheitskamera rausgekommen und dort sieht man dann auch, was passiert. Also es ist wirklich so, An dem einen, an dem Pylon, am nächsten, da wo es eingestürzt ist, rissen erst so die südlichen Tragseile auf der Südseite dieses Pylons. Danach sind dann die Träger der Fahrbahn direkt neben dem Pylon eingestürzt. Dann ging es sozusagen auf der Nordseite des Pylons weiter, die nördlichen Tragseile reißen und dann stürzt dieser komplette Pylon, also dieses hohe Brückenstück, von dem die Stahlseile heruntergehen auf die Fahrbahn, stürzt dann selbst auch komplett ein. Es sieht wirklich auf dem Video etwa so aus, als würde es so zusammenklappen. Also wie wenn auf einmal natürlich dann diese Seile weg sind und das Ganze nicht mehr nach oben gehalten wird. Und man sieht halt auch wirklich auf dem Video, es ist eine Sache von ganz, ganz, ganz wenigen Sekunden. Also ich glaube, da hatte niemand eine Chance, noch wegzufahren oder irgendwie zu merken, dass es passiert. Ich denke, da waren Leute wirklich chancenlos, dann auch irgendwie wegzukommen.
Ja, also kann ich mir vorstellen, das ist ja, das passiert ja so schnell, da hast du ja keine Chance, irgendwas noch zu machen. Also ob jetzt, vor allem du bist ja im Auto drin, du müsstest ja dann auch erstmal aus dem Auto raus, nach hinten laufen, und bis du überhaupt erfasst hast, was hier gerade passiert. Also ich glaube, dass du da, in der Situation bist du da ziemlich ausgeliefert. Ja.
Da gibt es auch eine Geschichte, die fand ich sehr spannend, das war hier, da geht es um Davide Ciappello heißt der, ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Der war in seinem Auto, er ist auch in die Tiefe gefallen und ist im Grunde, er beschreibt das irgendwie als einen Ritt auf einem der Betonstücke, die darunter gekracht sind. Er hat tatsächlich überlebt. Also,
ach krass. Also er ist mit seinem Auto auf diesem Betonstück mit runter.
Genau.
Also wäre das so eine kleine Eisscholle, stelle ich mir jetzt davor, so ein bisschen, auf der drauf war und ist zusammen damit in die Tiefe gefallen.
Genau, also er beschreibt das eben, er saß einfach in seinem Auto und auf einmal bricht alles um ihn herum zusammen und er rutscht, reitet mit in seinem Auto auf diesem Betonstück nach unten in die Tiefe, überlebt es, auch mehr oder weniger unverletzt, die ganze Zeit auch ist jetzt nicht ohnmächtig geworden, die ganze Zeit bei Bewusstsein gewesen, hat dann wohl auch sogar noch Angehörige angerufen, aus dem Auto noch heraus, dass es ihm gut geht.
Ach krass. Aber also der hat aber wirklich einen Schutzengel an dem Tag, das ist krass.
Ja, auf jeden Fall. Da muss es auch eine surreale Erfahrung sein, oder? Da irgendwie, du sitzt in dem Auto und das kann ja auch nur eine Sache von Sekunden gewesen sein. Und auf einmal bist du am Boden, also 40 Meter in der Tiefe, sitzt immer noch in deinem Auto, um dich herum Trümmer. Ich glaube nicht, dass man da im ersten Moment versteht, was da überhaupt passiert ist.
Wahrscheinlich, wenn du dann unten bist und dann nach oben guckst und siehst, realisierst du wahrscheinlich erstmal, was da gerade mit dir passiert ist.
Ja.
Ja, heftig. Ja. Ja, 43 Menschen sind bei dem Unglück gestorben und zahlreiche verletzt, obdachlos geworden. Also eine riesige Katastrophe, auch für die Stadt Genua. Du hast erwähnt, es gab Ermüdungserscheinungen, diese Seile waren scheinbar nicht richtig gewartet. Wie war denn hinterher dann die juristische Aufarbeitung? Wie ist man damit umgegangen?
Also da muss man dazu sagen, es war jetzt nicht direkt klar, dass es diese Stahlseile waren. Das ist erst ein bisschen später herausgekommen. Es war natürlich auch eine sehr, ich sag mal, politische Sache von Anfang an. Ich denke, da geht es ja immer darum, wenn es hier irgendwie um öffentliche Infrastruktur geht und insbesondere wenn irgendwas mit öffentlicher Infrastruktur daneben geht, ist es eine sehr, sehr politische Geschichte. Hier war zum Beispiel so ein, fand ich pikantes Detail, dass der neue Minister für Infrastruktur und Verkehr, der kam von der Fünf-Sterne-Bewegung, die ja relativ schnell, also populär geworden sind in Italien. Und der war halt einer der ersten, der sich im Fernsehen hingestellt hat nach dem Absturz der Brücke und gesagt hat, das liegt daran, dass die Brücke nicht richtig gewartet wurde. Und ja, das Detail daran ist, dass es gerade seine Partei war, die erst ein paar Jahre vorher gegen den Bau einer neuen Brücke bestimmt hat, weil diese Brücken sind ja auch nicht auf eine ewige Dauer ausgelegt.
Ja.
Es war sogar, um den Pi mal Daumen hatte diese Brücke so ihre Lebenszeit erreicht, also mit diesem Alter von um die 50 bis 60 Jahre. Mhm. Das heißt, eigentlich wäre es tatsächlich Zeit gewesen, diese Brücke einmal zu ersetzen. Und er hat sich dahingestellt, gesagt, hier, das hätte
Ja, politisch auf jeden Fall eine brisante Sache.
Genau, ja. Definitiv. Mhm. Und so die öffentliche Meinung hatte insbesondere in den ersten Tagen, in den ersten Wochen nach diesem Unglück, hatte sich auf den Betreiber, das ist ein privater Betreiber der Autobahn in Italien, Autostrade per Italia, die ist sehr schnell von der Regierung als auch von der öffentlichen Meinung als die Verantwortlichen ausgemacht wurden. Und das hat dann auch sehr schnell noch 2018 dazu geführt, dass ein Strafverfahren gegen Autostrade eröffnet wurde, genauso wie die Ingenieurfirma Speer. Das sind die, die für die Kontrolle und Unterhalt als quasi als Dritt.
Also die werden quasi beauftragt, genau, als vom Autobahnbetreiber, genau, dass die sich um Instandhaltung, Kontrolle, Wartung kümmern.
Genau.
Und es gab dann auch Strafprozesse, soweit ich das richtig im Kopf habe.
Ja, genau. Also beziehungsweise es wurden auch noch weitere Privatpersonen angeklagt, neben diesen Firmen insgesamt 21 Personen, also Manager, Techniker, Verantwortliche aus diesen beiden Firmen, aber auch im Verkehrsministerium. Die Anklage fahrlässige Tötung und Missachtung von Sicherheitsbestimmungen, gerade natürlich die fahrlässige Tötung bei den 43 Todesopfern, die dort passiert sind. Also es gab vor allem Vergleiche, muss man sagen, bei der ganzen Sache. Also es wurden auch Leute unter Hausarrest gestellt, zum Beispiel mehrere Manager der Autobahnbetreiberfirma Autostrade wurden, also es war ein sehr dynamisches Geschehen, sage ich mal, mit dieser juristischen Aufarbeitung. Ende 2020 war das. Da wurde zum Beispiel auch der ehemalige Geschäftsführer der Firma Autostrade unter Hausarrest gestellt. Der Vorwurf lautet konkret dabei, dass hier wichtige, notwendige Arbeiten, Instandhaltungsarbeiten, Wartungsarbeiten herausgezögert wurden oder einfach nicht gemacht wurden, um natürlich einfach Geld zu sparen. Das ist ja günstiger,
also wieder Sachen nicht zu machen, als sie zu machen. Ja. Profit vor Sicherheit.
Genau, relativ klassisch, würde ich sagen, jetzt hier nach 11 oder 12 Folgen Podcast quasi. Ja. Sehr, sehr klassische Geschichte eigentlich, die wir so in der Form schon häufiger gehört haben. Ende 2018 gab es aber auch schon, und ich denke, das hat dem juristischen Prozess dann so etwa, sagen wir mal, Druck rausgenommen, dass es gab ein Entschädigungsabkommen mit den Angehörigen, also zwischen der Betreiberfirma Autostrade und den Angehörigen. Die haben rund 50 Millionen Euro bereitgestellt für Opfer und Angehörige des Ganzen. Und im Februar 2022, Anfang diesen Jahres, wurden nochmal 59 weitere Angeklagte beschuldigt, hier verwickelt zu sein in diesem ganzen Prozess. Im April 2022 gab es allerdings eine Einigung zwischen dem Autobahnbetreiber Autostrade und dem italienischen Staat. Hier wurde sich geeinigt auf eine Beilegung für eine Zahlung in Höhe von ca. 27 Millionen Euro durch die Betreiberfirma.
Okay, also es gab bei der Katastrophe in Genua zumindest ein juristisches Ende.
Genau.
Man hat sich vor Gericht geeinigt, ist ja dann immer so ein ganz wichtiger Punkt auch für Angehörige von Opfern natürlich, dass man in irgendeiner Form Schuldige benennen kann und zumindest irgendwie da einen Abschluss hat.
Wobei hier auch eine kleine Sache da noch, es gab, die Angehörigen waren natürlich auch, haben sich auch vor allem am Anfang natürlich sehr im Stich gelassen gefühlt. Also weil es war zum Beispiel auch so, dass es eine Trauerfeier gab für die Opfer dieses Brückeneinsturzes und auch zur Ehrung der Retter zum Beispiel, die dort waren. Es haben aber auch viele von den Angehörigen sich tatsächlich dazu entschieden, und das ist ja auch ein Statement, haben sich dazu entschieden, nicht an dieser öffentlichen, offiziellen Feier teilzunehmen, sondern private Feiern Gedenktage zu machen zum Beispiel. Ich denke, das zeigt auch nochmal sehr gut, wie wahnsinnig unzufrieden viele von denen mit der Politik waren und wie das Ganze gehandhabt wurde.
Das ist ja auch, ich meine, das war jetzt der letzte Fall in dieser Staffel, den wir besprechen, aber in allen Fällen davor hatten wir das ja ganz oft, dass das Verhältnis zwischen Angehörigen von Opfern und Firmen, Staat oft nicht so einfach ist. Also wenn ich erinnere an Eschede zum Beispiel, wo es der Deutschen Bahn ganz schwer gefallen ist, über Jahre wirklich die Opfer Mitgefühl zu zeigen, eine Form der Entschuldigung zu geben und wo auch sehr viel Wut auf Seiten der Angehörigen war. Oder auch, wenn du dich erinnerst, Kaprun hatten wir hier auch schon besprochen in unserem Podcast.
Genau.
wo es juristisch am Ende Freisprüche gab, wo niemand beschuldigt und verurteilt wurde. Und das ist oft etwas, was sehr schwer ist zu ertragen, natürlich, wenn niemand schuld ist oder wenn ich es nicht mal eine Entschuldigung irgendwie gibt, ja.
Oder wenn es, das ist ja auch ein Aspekt, den wir in vielen Fällen gesehen haben, wenn es, ich sage mal, jemand gibt, der auf jeden Fall was Falsches gemacht hat, also ich sage mal eine Schuld im Sinne der öffentlichen Meinung oder vielleicht in so einem persönlichen Empfinden nach auf sich geladen hat, aber dann natürlich in einem juristischen Prozess zum Beispiel freigesprochen wird. Ich denke, das ist ja wirklich, also absolut so einer dieser Umgang mit den Angehörigen zum Beispiel oder auch mit den Opfern, die eine Katastrophe überlebt haben, finde ich, ist so total ein zentrales Thema, finde ich, fast in allen Fällen, die wir besprochen haben. Und darin nochmal, dass es viele einfach nicht richtig hinbekommen. Wie du gesagt hast, zum Beispiel die Reaktion der Deutschen Bahn auf Eschede. Ich überlege jetzt auch gerade, in welcher der Fälle mal ein positiver Fall ist.
Bei Swissair, bei dem Absturz
genau,
von Swissair 111. Da war ja die Swissair, hat viel Lob bekommen für ihre Krisenkommunikation, auch für den Umgang mit Angehörigen. Also es gibt positive Beispiele. Vieles, muss man sagen, ist natürlich auch schon Jahre her. Also da hat sich auch viel verändert, dass Krisenkommunikation heute anders gemacht wird, als es irgendwie Mitte der 90er gemacht wird. Also da hat sich natürlich auch viel getan und viel geändert, wobei wir natürlich jetzt bei Genua hier in diesem aktuellen Fall sehen, 2018, nicht lange her, dass auch hier die juristische Aufarbeitung, die Kommunikation zu Angehörigen nicht so lief, wie es der Situation angemessen war, ja.
Ja, das finde ich ganz spannend. Ich musste da auch nochmal dran denken. Wir haben ja beide Kommunikationswissenschaft studiert.
Das stimmt, wir sind Kommunikationswissenschaftler.
Genau. die große Enthüllung in der letzten Folge.
Ja.
Und da musste ich nochmal, das ist mir noch eingefallen. Ich hatte tatsächlich im Bachelor einmal so ein Seminar zum Thema Krisenkommunikation.
Ja.
Und ich glaube, die wenigsten werden jetzt wahrscheinlich in diesem Bereich danach arbeiten oder so. Aber es war total spannend. Es war so, ich weiß es noch, das war so ein sehr praktisches Projekt quasi, wo wir so einen Fall bekommen haben. Hier, ihr seid, arbeitet in der Kommunikationsabteilung eines Unternehmens, wo ein schwerer Brand, irgendwie Chemiehersteller, der ist ein Brand ausgebrochen, es gibt Verletzte. Wie geht ihr damit um? Und genau, auch wenn die wenigsten damit in dem Bereich arbeiten werden, fand ich es ganz interessant, dass das trotzdem Stellenwert genug hatte, so in der Kommunikationsbranche für angehende, also als Kommunikationswissenschaftler arbeitet man ja im Grunde genommen auch auf so einen Beruf hin, dass es diesen Stellenwert bekommen hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich auch einfach dann irgendwann mal diese Wendung gab von, wie es zum Beispiel früher in den 90ern, 2000ern gehandhabt wurde, hin zu dem, welchen Stellenwert oder das Unternehmen auch erkannt haben, wie wichtig das Ganze ist.
Ja, ich finde es auch einen total spannenden Bereich. Ich meine, sowas passiert ja nicht ständig. Also es passiert nicht jeden Tag irgendwie ein riesiges Unglück und eine Katastrophe. Aber trotzdem bereiten sich Unternehmen darauf vor. Also gerade auch Airlines machen das ja. Die haben ja wirklich auch Konzepte in der Schublade liegen. Und das finde ich schon irgendwie schon interessant, diesen Bereich, ja.
Auf jeden Fall. Was von den 12 Fällen, die wir besprochen haben, wo würdest du sagen, das ist der, den du am faszinierendsten fandest,
fällt mir ganz schwer, aus diesen 12 Fällen da einen festzumachen, weil wir hatten wirklich gute Fälle, spannende, interessante Sachen dabei. Für mich ist tatsächlich Fall 1, der Untergang der Estonia, so ein Fall, der mich total fasziniert und wir ihn ja auch bewusst als ersten Fall auch ausgewählt haben, weil er so ein bisschen den Keim zu diesem Podcast gelegt hat. Ist für mich, würde ich immer noch sagen, nach wie vor der Fall, der auch einfach am meisten hat zum drüber spekulieren, zum Diskutieren, zum Nachlesen. Ja, das wäre so bei mir. Was ist dein Fall?
Ich finde es, also Estonia auch auf jeden Fall ganz weit oben. Ich finde, welchen Fall ich ähnlich faszinierend finde wie die Estonia, ist definitiv natürlich auch Malaysia Airlines 370.
Ja.
Einfach weil die, ich sag mal, in diesem Sinne, wie mysteriös es ist, wie unaufgeklärt noch viele Fragen sind die sicher relativ ähnlich so. Also sich weiß man, oder gut, bei der Estonia noch mehr als bei Malaysia Airlines, was passiert ist, aber es sind so viele offene Fragen einfach noch. Das finde ich sehr, sehr faszinierend an diesen Fällen. Und ansonsten muss ich sagen, dass es wahrscheinlich Helios 522 ist.
Den haben wir ziemlich am Anfang
gehabt. Genau, den hatten wir sehr am Anfang. Der Geisterflug von Zypern nach Athen.
Ja, ja.
Einfach weil ich ihn absolut surreal finde. Weil ich da mir immer vorstelle, wie, nochmal zur Erinnerung oder für alle, die Folge nicht gehört haben, ein Flugzeug verliert Sauerstoff und alle Crew als auch Passagiere werden ohnmächtig, bis auf einen Mitglied des Bordpersonals, der dann am Ende es leider nicht mehr schafft, den Flieger zu retten. Und diese Vorstellung, dieses Bild, dass da dieser einzelne letzte Mensch durch diesen noch fliegenden Airliner läuft und um ihn herum sind alle ohnmächtig. Ich glaube, so dieses absolut surreale Bild macht den Fall für mich so zu einem meiner Favoriten, wenn man das so sagen kann.
Ja, ist auf jeden Fall auch hängen geblieben. Das war auch der Fall, wo ich so am wenigsten Vorkenntnisse hatte. War für mich auch sehr interessant und ist sehr, wie du sagst, eine sehr krasse Vorstellung.
Ja, und ansonsten ist es wirklich, was ich spannend fand, einfach die, so wie sagt man das, wie ähnlich sich viele Fälle sind. Jetzt nicht in dem, weil also es sind natürlich alle Fälle sind völlig unterschiedlich in dem, was passiert sind. Aber es gibt trotzdem Sachen, die diese Fälle verbinden, finde ich in der Hinsicht, dass es war so gut wie nie ein einzelner Fehler, ein einzelnes Problem.
Es gab immer so ein Muster. Ne?
Genau.
Also ein Punkt hat zum anderen geführt, aber wäre ein Punkt weg gewesen, dann hätte die Katastrophe teilweise auch wirklich verhindert werden können.
Genau.
Also und würdest du sagen, du fühlst dich jetzt nach dem Podcast sicherer, wenn du irgendwie ins Flugzeug steigst oder wenn du irgendwie auf dem Schiff unterwegs bist? Also hat dieser Podcast was mit dir gemacht, mit deinem eigenen Sicherheitsempfinden?
Ja, würde ich schon sagen.
Zum Positiven?
Zum Positiven. Ja. Also ich würde sagen, was ich gelernt habe, ist, ja, wenn es passiert, dann passiert es. Aber es ist eigentlich immer eine Verkettung von unwahrscheinlichen, unglücklichen Zufällen häufig. Oder oft eine Mischung aus irgendwie einem Zufall, einer höheren Gewalt und jemand macht was falsch, was aber jahrelang vorher funktioniert hat. Ja. Ist mal so gesagt. Und genau, also wenn es passiert, dann passiert es. Aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Und ich denke, was ich gelernt habe, ist, nichts passiert einfach so. Es ist nicht einfach nur so ein Mini-Fehler in der Regel, der diese große Katastrophe auslöst. Und ich denke, gerade beim, zum Beispiel bei den Flugzeugen, da war es ja immer so, und ich denke, das finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend für so eine komplette Branche. Wenn Fehler identifiziert werden, dann werden sie ja auch gelöst. Also ich glaube, wir hatten jetzt keinen Fall, wo es ein Flugzeugunglück gab, wo danach einfach so, ja, wir wissen, woran es lag, aber lass uns so.
Das stimmt. Also das ist vielleicht jetzt gerade zum Ende, sind das noch schöne letzte Worte, dass aus jeder Katastrophe was gelernt wurde und verbessert wurde im System. Es gab neue Regeln, es wurde andere Materialien eingebaut, Abläufe wurden geändert. Und das sieht man gerade in der Luftfahrt immer sehr gut, dass man sagt immer, Regeln werden aus Blut geschrieben und das, ein Stück weit stimmt das tatsächlich.
Ja.
Und dass es schon auch immer sicherer geworden ist. Und ich glaube, das sind ganz beruhigende Worte, nachdem wir uns jetzt 12 Folgen lang mit Katastrophen und Unglücken und ganz vielen schlimmen, grausamen Dingen beschäftigt haben, ist das, glaube ich, so gegen Ende noch eine ganz positive Nachricht auch.
Ja, definitiv würde ich dir hundertprozentig zustimmen.
Mensch Hans, das war's jetzt. Tatsächlich
ist das die 12 Folgen, falsche Zeit, falscher Ort.
Das war Staffel 1 und bei Instagram sind wir katastrophen.podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns da schreibt, eine Bewertung da lässt und
schreibt uns. Wir wollen auf jeden Fall gerne von euch hören.
Ja, wie ihr das empfindet und gefunden habt.
Und damit bis dann.
An dieser Stelle sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.